Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Gegen den Freihandel. Die SVP ruft die Bauern zum gemeinsamen Widerstand auf. Der Protest in Tönen. Und CVP und BDP sind gegen ein Minarettverbot und für den Kriegsmaterialexport. Wo die BDP nach einem Jahr steht, wollte unser Reporter wissen. Dann Gewalt und Straflosigkeit. Was es heißt, in Guatemala für Gerechtigkeit einzustehen, erzählt eine Kämpferin. Und endlich Krise. Eine kanadische Stadt freut sich über die rückläufige Wirtschaft. Der Bericht aus Fort McMurray im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und Ursula Vogler. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Die SVP will, dass die Schweiz die Verhandlungen mit der EU und der Welthandelsorganisation WTO über ein Agrarfreihandelsabkommen abbricht. An ihrem Sonderparteitag im luzernischen Vauville haben die SVP-Delegierten eine entsprechende Resolution verabschiedet. Nach Ansicht der SVP würden die Abkommen über den freien Handel Bauernfamilien bedrohen und die Souveränität der Schweiz in Frage stellen. Weiter fordern die SVP-Delegierten neue Rahmenbedingungen für den Milchmarkt. Konkret wollen sie einen dringlichen Bundesbeschluss für eine Milchmengensteuerung, an die sich alle Produzenten zu halten hätten. Parteichef Toni Brunner pries am Parteitag die SVP als einzige wahre Bauernpartei. Sie habe am meisten Rückhalt bei den Bauern. Die Landwirtschaft war auch Thema an der Delegiertenversammlung der CVP im zürcherischen Dietikon. Parteichef Christoph Darbeli sagte, die Bauern könnten auf die Partei zählen. Und Bundesrätin Doris Leuthard verteidigte ihre Landwirtschaftspolitik. Die Delegierten der CVP Schweiz sprachen sich weiter mit großem Mehr gegen die Anti-Minaretts-Initiative aus, über die am 29. November abgestimmt wird. Zuvor hatte der CVP-Vorstand ein Nein zur Initiative für ein Kriegsmaterialexportverbot und ein Ja zur Spezialfinanzierung für den Luftverkehr beschlossen. Die CVP verabschiedete außerdem ein Positionspapier, in dem sich die Partei gegen eine weitere Akademisierung der Bildung stellt und stattdessen die berufsbezogene Bildung stärken will. Die BDP, die Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz, hat sich in Chur gegen die Anti-Minaretts-Initiative und gegen die Initiative für ein Kriegsmaterialexportverbot ausgesprochen. Zur Spezialfinanzierung für den Luftverkehr beschlossen die Delegierten die Ja-Parole. Am Parteitag feierte die BDP ihr einjähriges Bestehen. Sie zählt inzwischen in 10 Kantonalparteien rund 6.000 Mitglieder. Knapp 20 Jahre nach dem Fall der Mauer sind in Berlin die Wegbereiter der deutschen Einheit zusammengekommen. Der deutsche Altbundeskanzler Helmut Kohl, der frühere US-Präsident George Bush Senior und der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow trafen sich an einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dabei würdigte der deutsche Bundespräsident Horst Köhler deren großen Beitrag zur Wiedervereinigung Deutschlands. Die heutigen Staats- und Regierungschefs rief Köhler dazu auf, das Werk Kohls, Buschs und Gorbatschows fortzusetzen und eine Entwicklungspolitik für den ganzen Planeten zu wagen. Die Mauer in Berlin zwischen der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik Deutschland war in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 gefallen. In Abu Dhabi ist US-Außenministerin Hillary Clinton zum Auftakt ihrer Nahostreise mit Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas zusammengekommen. Ein führender Berater von Abbas sagte nach dem Treffen, eine Wiederaufnahme der festgefahrenen Friedensverhandlungen sei unwahrscheinlich, solange Israel den Bau von Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem nicht stoppe. Clinton reiste anschließend weiter nach Israel, wo unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu geplant ist. Die Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern liegen seit der israelischen Offensive im Gazastreifen Ende letzten Jahres auf Eis. In Afghanistan will Präsidentschaftskandidat Abdullah morgen bekannt geben, ob er an der Stichwahl vom kommenden Wochenende teilnimmt. Das teilte Abdullahs Wahlkampfteam mit. Die Stichwahl wurde angesetzt, nachdem festgestellt worden war, dass bei der Wahl im August tausende Stimmen zugunsten von Amtsinhaber Karzai manipuliert wurden. Herausforderer Abdullah wirft Karzai Wahlbetrug vor. Nach Ausschreitungen sind in Bangladesch mindestens 2 Personen ums Leben gekommen und etwa 100 weitere verletzt worden. Zu den Ausschreitungen kam es, als Arbeiter einer geschlossenen Textilfabrik auf die Straße gingen und die Zahlung von ausstehenden Löhnen forderten. Polizisten, die mit Steinen und Ziegeln beworfen wurden, schossen Gummigeschosse gegen die Protestierenden. Wie in anderen südostasiatischen Ländern ist auch in Bangladesch die Textilindustrie besonders stark von der Wirtschaftskrise betroffen. In Bangladesch sind 40% der Industriearbeiter in der Textilbranche tätig. In Interlaken feiert die Bevölkerung die Einweihung des Ammann-Hofer-Platzes. Mit diesem ehrt die Stadt im Berner Oberland die beiden Mundart-Rockmusiker Hanneri Ammann und Polo Hofer, die beide in Interlaken geboren wurden. Höhepunkt der Festlichkeiten ist am Abend ein gemeinsames Konzert von Hofer und Ammann auf ihrem Platz vor dem Interlaker Kunst- und Kulturhaus. Zum Sport. Ein Spiel der heutigen Eishockey-Runde ist bereits zu Ende. Ueli Reist.
Die ZSC Lions gewinnen gegen die Kloten Flyers 7:3. Das Spiel wurde früher angesetzt, weil das Hallenstadion für den Kunstturnanlass Swiss Cup umgebaut wird. Die restlichen Eishockeyspiele beginnen um 19.45 Uhr. Seit knapp 20 Minuten laufen 2 Spiele der Schweizer Fußballmeisterschaft. Basel gegen GC steht nach wie vor 0:0. Der FC Zürich liegt gegen Sion 0:1 zurück. Bereits in der ersten Minute traf Schihab für die Walliser. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird morgen das letzte Formel-1-Rennen der Saison gestartet. Und von der Pole-Position aus geht Lewis Hamilton auf McLaren Mercedes ins Rennen. Neben, respektive hinter ihm, starten Sebastian Vettel und Mark Webber, beide auf Red Bull Renault. Die beiden BMW Sauber-Piloten gehen von Platz 7, Robert Kubica, und Platz 8, Nick Heidfeld, aus ins Rennen. Auch der Schweizer Sebastian Buemi klassierte sich gerade noch in den Top 10 als 10.
Ueli Reist. Das Wetter. Über dem Mittelland und im Tessin hat es am Sonntagmorgen Nebel- und Hochnebelfelder, dann wird es zeitweise sonnig. Gegen Abend wird es bewölkt, in der Nacht setzt vom Jura her Regen ein. Die Temperatur liegt bei 12 bis 15 Grad. Am Montag ist es bewölkt, windig und tagsüber fällt teilweise kräftiger Regen. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend auf 800 bis 1200 Meter. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad.
Druck erzeugt Gegendruck. Die Schweizer Bauern und die SVP stemmen sich vehement gegen den Agrarfreihandel. Mit 1 noch etwas wackelig auf den Beinen. Richtig laufen lernen muss die BDP im nächsten Jahr. Heitere Talfahrt. Fort McMurray in Kanada ist ganz froh, geht's wirtschaftlich bergab. Und gleich noch einmal verdrehte Welt. Mit mehr Verbrechen zu mehr Sicherheit. Erst wenn auch die Oberschicht unter der Gewalt leidet, wird in Guatemala etwas getan. Die Schweizer Bauern sind wütend, denn der Druck nimmt zu, dass sie sich dem internationalen Wettbewerb stellen müssen. Und wenn die Bauern wütend sind, dann betrifft das auch die SVP, einst als Bauernpartei gegründet. Das zeigte sich heute auch in Vauwil in Luzern. Am dortigen Sonderparteitag zum Thema Landwirtschaft flogen zwar keine Stiefel wie letzte Woche im Jura, aber auch die Delegierten dort forderten den sofortigen Stopp der Verhandlungen für den Freihandel mit der EU. Freddy Gasser war in Vauwil.
Die Zukunft der Bauern interessiert längst nicht mehr nur Landwirtschaftspolitiker. Die SVP machte dazu gleich einen Sonderparteitag Landwirtschaft und über 600 Delegierte folgten dem Aufruf ins luzernische Vauwil, einer eigentlichen Hochburg der CVP, der Partei also von Bundesrätin Doris Leuthardt, die vehement für einen landwirtschaftlichen Freihandel mit der Europäischen Union eintritt, was für SVP-Präsident Toni Brunner wiederum klar zeigte, es sei genau der richtige Zeitpunkt für dieses Thema.
Das ist ein weiterer Meilenstein. Wir können hier noch beeinflussen und den Druck entsprechend erhöhen. Wir sind in der Sturm- und Drangphase. Zur Liberalisierung, zum vollkommenen Freihandel auch von Agrargütern, dagegen stemmen wir uns. Das wird unsere einheimische Produktion vernichten.
Und deshalb der heutige Protest der SVP Sobrunner. Was Bundesrätin Leuthard wiederum nicht nachvollziehen kann, wie sie am Rand der CVP-Delegiertenversammlung im zürcherischen Dietikon sagte.
Ja, ich glaube nicht, dass das ein kluger Moment ist. Der Bundesrat hat übrigens ja eine Absprache mit dem Parlament und den Kantonen diese Verhandlungen mit der EU aufgenommen als Antwort auf die WTO, welche unseren Grenzschutz bis zu 50% reduzieren will.
Aus Sicht der SVP-Landwirtschaftspolitiker ein aussichtsloses Unterfangen, wie Nationalrat Ernst Schiebli den Delegierten in Wauwil vorrechnete. Weltweit wäre der Milchpreis auf rund 30 Rappen pro Liter fallen.
Die Milchproduzenten in Europa sind sich bewusst, dass sie mit der Einführung eines weltweiten Agrarfreihandels, wie ihn beispielsweise die WTO anstrebt, und mit der schrittweisen Aufhebung der Milchquoten bis 2015 dem Untergang geweiht wären.
Deshalb brauche es eine unabhängige Schweizer Landwirtschaft. Aber hat sie diese Unabhängigkeit nicht längst schon verloren, weil der Agrokonzern Fenaco vom Samen bis zum Verkauf alles bestimmt, was Schweizer Bauern tun? Nein, sagt SVP-Nationalrat und Bauernverbandspräsident Hans-Jörg Walter.
Das Bild täuscht natürlich. Die Fenaco ist ein guter Partner für die Landwirtschaft. Und diese dominierende Macht, wie sie vor allem von Herrn Strahm postuliert wird, ist natürlich schon zu relativieren.
Und auch Parteipräsident Brunner betont, die protektionistische Haltung der SVP in der Landwirtschaftspolitik stehe nicht im Widerspruch zur sonst liberalen Wirtschaftspolitik der Partei.
Wir möchten, dass die Landwirtschaft auf dem Markt besteht, aber dann braucht sie gleich lange Spieße. Im Ausland gibt es Produktionsformen, die sind bei uns schlicht verboten. Wenn man sämtliche Zölle niederreißt, müssen wir uns mit Konkurrenten auseinandersetzen, die zum Beispiel produzieren dürfen, was bei uns nicht erlaubt ist. Und ich glaube, wenn man gleich lange Spieße machen würde, könnte man darüber sprechen, aber das ist momentan nicht so.
Laut der SVP hat die Schweizer Landwirtschaft trotzdem eine Zukunft, mit hohen gesetzlichen Auflagen und hohen Preisen. Aber, so der Grundtenor in Wauwil, die Schweizer Konsumenten seien bereit, dafür auch mehr zu bezahlen. Das Votum der SVP-Delegierten über die Resolution gegen den EU-Freihandel und gegen die Welthandelsorganisation WTO war am Ende des Sonderparteitages dann nur noch Formsache.
Danke, gibt es gegen mehr? Null!
Der Bericht von Freddy Gasser aus Wauwil. Noch vor gut einem Jahr wären wohl einige mehr dorthin zur SVP gereist, die heute stattdessen nach Chur gingen. Denn dort traf sich die BDP, die bürgerlich-demokratische Partei. Ein Jahr ist es her, dass abtrünnige SVPler die Partei gründeten. Heute ging es im Bündnerland neben der Parolenfassung für die eidgenössische Abstimmung deshalb auch darum, diesen ersten etwas zu feiern. Silvio Liechti.
Die Geburtstagsfeier für die junge Partei fällt schlicht aus. Wäre nicht auf einer großen Leinwand der Schriftzug «Happy Birthday» projiziert, wähnte man sich an einer ganz normalen Delegiertenversammlung. Weiße Tischtücher und ein wenig Blumenschmuck. Einzig die vielen gelben Ballone im Saal mit schwarz aufgedrucktem BDP-Logo bringen etwas Partystimmung. Trotz des schlichten Dekors verspüren die angereisten Delegierten Grund zum Feiern.
Ja, sicher, weil wir doch schon gute Erfolge gekriegt haben und wir gezeigt haben, dass man auch auf dem normalen Level politisieren kann und verschiedene Meinungen haben kann.
Ja, ein Riesengrund. Also wir haben sehr viel Erfolg, wir sind verankert in den grossen Teil der Schweiz und das macht enorm Spass und es ist eine Riesenfreude, in dieser Partei mitzuarbeiten.
Und auch der Neustart außerhalb der SVP ist für diesen Delegierten aus Bern nach wie vor ein freudiges Ereignis.
Es ist auf alle Fälle ein Grund zu feiern, den Abschied nehmen von Diffamierung und nicht respektieren seiner Mitstreiter. Der ist mir schlussendlich relativ leicht gefallen und der Erfolg, den diese Richtung jetzt hat, das ist etwas Wunderbares.
Die BDP konnte in ihrem ersten Jahr Erfolge verbuchen. Sie konnte ihre Mitgliederzahl nach eigenen Angaben auf 6'000 verdoppeln. Mittlerweile ist die Partei in 10 Kantonen vertreten und mit Martin Landolt aus dem Kanton Glarus hat die BDP ihren 5. Nationalratssitz geholt. Mit seiner Wahl erreichte die Partei Fraktionsstärke im Parlament. Ein wichtiges Etappenziel, um überhaupt wahrgenommen zu werden in Bern. Darum wertet Parteipräsident Hans Grunder dies auch als Höhepunkt im ersten BDP-Jahr. Trotzdem mag all dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Partei die eigentliche Feuerprobe noch zu bestehen hat.
Vor uns steht noch sehr viel Arbeit. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns, aber wir haben ein sehr anspruchsvolles Jahr vor uns. Die Wahlen in 3 Gründerkantonen und das wird sehr anspruchsvoll und wichtig.
Gemeint sind die kommenden Wahlen in den Kantonen Glarus, Graubünden und Bern. Boden gut zu machen oder mindestens Besitzstandswahrung ist Pflicht, will man gestärkt im Jahr 2011 in die eidgenössischen Wahlen gehen und die Fraktionsstärke behalten. Der Glarner Nationalrat Martin Landolt gibt sich zuversichtlich.
Weil wir genau in diesen Kantonen jetzt zuerst antreten können oder dürfen, wo wir auch bewährte Kräfte haben, wo wir Exponenten haben, die man kennt, die man einordnen kann. Ich denke, dass es auch nach 2 Jahren noch so sein wird, dass die BDP eben viele Sympathien hat in der ganzen Breite, weil sie eben nicht nur als Partei, sondern durchaus im Moment als Bewegung wahrgenommen wird. Und je länger das anhält, desto besser für uns.
Rausgeworfen aus der SVP, in der Opferrolle, aber auch mit dem Mut, etwas Eigenes anzupacken, mit einer Bundesrätin, die im Volk populär ist und der betont anderen Stil als die SVP, dies brachte sicher Sympathien. Die BDP konnte bis anhin gut davon profitieren. Nun seien aber Inhalte gefragt, sagt Parteipräsident Hans Grunder.
Wir haben sehr viel Sympathie gehabt bis jetzt und jetzt müssen wir den Tatbeweis bringen, dass wir eben auch eine Partei mit Inhalten sind. Aber ich bin überzeugt, dass das uns gelingen wird, gerade in der KMU-Politik, in der Energiepolitik, in der Ökologie.
Doch auch hier, dort wo die BDP politisiert, in der Mitte, ist der Raum begrenzt. Neue Themen zu besetzen und Positionen zu beziehen, schwierig. CVP und FDP haben eine Vormachtstellung. Dies sieht auch der Bündner Nationalrat Hans-Jörg Hasler.
Das darf man nicht unterschätzen. Und ich habe auch größten Respekt davon, eine Partei aufzubauen im bürgerlichen Lager. Wir wissen, dass die Luft dort dünn ist. Und neue Akzente und auch neue Themen zu besetzen, das ist keine einfache Aufgabe.
Auch in der Wertung der Politologen gilt das nächste Jahr als Schicksalsjahr für die BDP. Neben ihren Stammlanden muss sie sich auch in neuen Kantonen etablieren. Dies weiß die Partei. Als Zeichen der Aufbruchsstimmung schickten die Delegierten am Ende der Veranstaltung die gelben BDP-Luftballone in den Himmel.
Aufschwung? Bloß nicht. Es gibt tatsächlich Orte, die die Wirtschaftskrise ganz gerne sehen und sich wünschen, dass der Aufschwung noch ein Weilchen auf sich warten lässt. Selten genug, wo sich doch auf der ganzen Welt Erleichterung breitmacht, dass die Wirtschaft sachte wieder wächst. Aber in Kanada, in Fort McMurray, ist man nicht unglücklich über die wirtschaftliche Abkühlung. Dieses Zentrum der kanadischen Ölsandindustrie hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Und dass der so manchen Nachteil mit sich bringt, zeigt der Bericht von Daniel Voll.
Boomtown Casino heißt das schmucklose Gebäude im Zentrum von Fort McMurray. So unauffällig es von außen aussieht, so grell flackern Hunderte von Spielautomaten im Innern. Abends nach 10 ist hier Hochbetrieb. Freddy hängt an der Bar und trinkt ein Bier. Eben hat er $500 verspielt. Das Geld hier sei eben sehr beweglich, sagt er.
Money is so cold.
Und der Saloon sei ein guter Ort, um es auszugeben. Goldgräberstimmung herrscht in Fort McMurray, nicht nur im Spielsalon. Rekordhohe Ölpreise haben der kanadischen Ölsandindustrie in den letzten Jahren einen Boom beschert. Die Löhne sind doppelt und dreimal so hoch wie im kanadischen Durchschnitt. Fort McMurray, im Niemandsland des kanadischen Nordens, ist in den vergangenen Jahren sprunghaft gewachsen. Die Bevölkerung hat sich innerhalb von knapp 20 Jahren mehr als vervierfacht. Der Boom hat auch Schattenseiten. John Weibo, der stellvertretende Bürgermeister, sitzt in seinem Büro und berichtet von den Schwierigkeiten der Stadt, die Infrastruktur dem Wachstum der Bevölkerung anzupassen, vor allem neue Straßen und Wohnungen zu bauen. Baumaterial sei im vergangenen Jahr knapp geworden, aber auch Personal habe gefehlt. Der Boom in Alberta habe Leute nicht nur aus ganz Kanada, sondern auch aus China, Australien oder den USA angelockt.
You also had a difficult time finding the workers. So we were getting people from all over Canada. It was to the point we were even getting people from overseas countries coming up here, whether it was from China or Australia or the United States.
Qualifiziertes Personal fehlte nicht nur in der Ölbranche, sondern auch im Gesundheitswesen. So gibt es in Fort McMurray 5-mal weniger Ärzte als im kanadischen Durchschnitt. Was sich massiv auf die Arbeitsqualität auswirke, wie Michel Sauvie, Präsident der Ärztevereinigung von Fort McMurray, sagt. Im Northern Light Hospital etwa sei die Arbeitsbelastung so hoch, dass jedes Jahr mehr als 40% der Belegschaft die Stelle wechseln würden.
There's no institution that can survive that kind of staff turnover. It was in deep, deep crisis. You had departments that were 100% staff turnover, people were routinely coming here and only for a few months and then going.
Bei einem derart hohen Personalwechsel könne ein Spital kaum mehr richtig funktionieren. Seitdem der Ölpreis im Zug der globalen Wirtschaftskrise gesunken ist, hat sich die Konjunktur in Fort McMurray abgekühlt. Denn neue Projekte lohnen sich erst ab einem Ölpreis von etwa $85 pro Fass. Die Industrie hat darum Investitionen von über 30 Milliarden aufgeschoben. Die Zuwanderung ist im letzten Jahr gesunken. Die Preise auf dem überhitzten Wohnungsmarkt sind durchschnittlich um 10% gefallen. Aber immer noch ist Wohnraum in Fort McMurray teurer als überall sonst in Kanada. Jetzt sei es auch wieder leichter, qualifiziertes Personal zu finden, sagt Gemeinderat John Weibo. Fort McMurray sei wohl eine der wenigen Gemeinden, wo man über die Krise froh sei.
I guess Fort McMurray, it's one of the few communities that can say the downturn in the economy has not been a bad thing.
Die Krise gibt den Stadtbehörden eine Atempause, die sie nutzen müssen, um den künftigen Ausbau zu planen, weil die Stadt weiter wachsen wird. Es braucht zusätzliche Schulhäuser, ein zweites Spital, eine neue Kläranlage. Fort McMurray stehe weiterhin vor großen Herausforderungen, sagt John Weibo.
But there's such a huge gap, though. I think when this next turn in the economy comes again, we're still going to be having some challenges to deal with what we need to get in place for infrastructure.
Denn sobald der Ölpreis wieder steigt, wird auch die Ölsandindustrie ihre Produktion ankurbeln, trotz aller umweltpolitischen Bedenken.
Auslandredaktor Daniel Voll war in Fort McMurray. Die Ölindustrie in Kanada ist auch Thema der Sendung International morgen um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit auf DRS1. In Guatemala herrschte bis in die 90er Jahre ein blutiger Bürgerkrieg. Über 200.000 Personen wurden umgebracht. Die Täter, oft Angehörige von Militär und Polizei, wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Damit sich dies ändert, hat die UNO vor 2 Jahren eine internationale Kommission eingesetzt. Diese hat zwar einiges erreicht, aber vieles liegt noch im Argen. Auslandredaktor Franco Battel über Guatemala, ein Land voller Gewalt und Rechtlosigkeit.
In Guatemala hat es seit 2 Monaten zu wenig geregnet. Auf vielen Feldern sind Bohnen und Mais, die beiden wichtigsten Nahrungsmittel, verdorrt. Wegen des weit verbreiteten Hungers rief der Präsident vor 2 Monaten den Notstand aus. Doch auch ohne die Dürre ist das Elend in Guatemala groß. Die Ureinwohner, sie stellen über die Hälfte der Bevölkerung, leben oft in bitterer Armut. Die Mordrate ist eine der höchsten weltweit. Drogenbanden, vor allem aus Mexiko, nutzen das Land für den Schmuggel und als Rückzugsgebiet oder rekrutieren hier ihr Personal. Hat ein Land, das unter derart großen Problemen leidet, keine drängenderen Aufgaben, als den über 10 Jahre zurückliegenden Bürgerkrieg aufzuarbeiten, mag man sich da fragen. Helen Mack leitet in Guatemala Stadt eine Organisation gegen Straflosigkeit. Sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen sei wichtig, denn die Probleme von heute und jene von gestern hingen eng zusammen.
Por no tener un sistema de justicia fortalecido y una cultura.
Wenn man die Justiz nicht stärke, dann bleibe auch der Staat als Ganzes ohnmächtig und schwach. Denn ein Staat, der keine Gerechtigkeit kenne, sei anfällig für Korruption. Transparency International zählt Guatemala denn auch zu den korruptesten Staaten weltweit. Helen Mack hält nüchtern fest, einem solchen Staat zahle man auch keine Steuern, denn man wisse ja, dass das Geld verschwinde. Der Kampf der 60-Jährigen hat auch einen persönlichen Hintergrund. Vor 19 Jahren wurde ihre Schwester Mirna im Bürgerkrieg ermordet.
La justicia, que es lo que uno anda buscando, al quedar cooptada y no depurada.
Sie habe Gerechtigkeit gesucht, damals nach dem Mord. Ihre Schwester hatte sich für Opfer des Bürgerkriegs, vor allem für die zahlreichen Vertriebenen, eingesetzt. Für das Militärregime war das Grund genug, Mirna Mack aus dem Weg zu räumen. Auftraggeber und Mörder seien zwar bekannt, doch hinter Gittern sitze nach wie vor keiner von ihnen. Ihr gehe es nicht um Rache, sondern um das Recht der Opfer und ihrer Angehörigen auf Gerechtigkeit. Die Gewalt dürfe sich nicht wiederholen. Dieses Ziel verfolgt auch die UNO-Kommission gegen die Straflosigkeit. Ihr Vorsitzender, der Spanier Carlos Castrisana, will vor allem eines: die Justiz stärken.
unidades confiables dentro de la policía, de la fiscalía, de los tribunales y del sistema penitenciario que están funcionando y hemos empezado.
Die UNO-Kommission habe innerhalb der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Gerichte und im Strafvollzug Einheiten geschaffen, die vertrauenswürdig seien. Ein Novum. Bisher gelang es Tätern und Auftraggebern, viele gehören der mächtigen Oberschicht an, wichtige Richterposten mit willfährigen Gefolgsleuten zu besetzen. Gastrisana hofft, dass von den nun gesäuberten Behörden ein positiver Einfluss aufs ganze System ausgehe. Zudem wolle man einzelne besonders schwerwiegende Fälle aus dem Bürgerkrieg zu einem Urteil bringen, um zu zeigen, dass es Gerechtigkeit gebe und dass es sich lohne, dafür einzustehen. Hoffnungen setzt Gastresana paradoxerweise auch auf den Umstand, dass sich die internationalen Drogenkartelle in Guatemala derzeit rasch ausbreiten. Denn unter der Gewalt, die vom organisierten Verbrechen ausgeht, leide nicht nur die Unterschicht, sondern auch die reiche und sonst allmächtige Elite. Aus diesem Grund wolle nun selbst die Oberschicht ein Justizsystem, das funktioniere und sie schütze.
Empiezan a opinar que es mejor que los juzgados funcionen para que les protejan de esa invasión que ellos no tienen medio de contrarrestar.
Großgrundbesitzer und Unternehmer hätten bisher alles unternommen, den Staat und seine Justiz schwach zu halten. Dies, um auch krumme Geschäfte ungestört abwickeln zu können. Nun bieten sie dem Staat sogar an, auf eigene Kosten ein Hochsicherheitsgefängnis zu bauen.
Los empresarios hoy en Guatemala están ofreciéndole al Estado construir una cárcel de máxima seguridad o dotar un edificio como sede de los tribunales.
Dass die Oberschicht umdenkt, ist ein hoffnungsvolles Zeichen, gewiss. Besser wäre es aber, die Unternehmer würden dem Staat nicht einfach ein Gefängnis schenken, sondern würden genügend Steuern zahlen. So könnte der Staat diese Aufgabe selber wahrnehmen. Dazu müsste der Staat aber Vertrauen aufbauen. Er könnte es tun, indem er die Verantwortlichen des Bürgerkriegs tatsächlich zur Verantwortung zieht. Doch so sehr die Oberschicht am Kampf gegen das organisierte Verbrechen interessiert ist, so wenig wie sie eine Aufarbeitung des Bürgerkrieges. Zu viele Mächtige und Reiche haben sich damals schuldig gemacht.
Das war der Bericht von Franco Battel. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fazit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.